Ich habe uns ein, wie ich finde, recht interessantes Thema mitgebracht. Ich nenne es Erste Hilfe für Perfektionisten. Erste Hilfe für Perfektionisten. Und ich möchte einmal starten mit einem kurzen Bibelvers, den wir uns dann etwas später im Laufe der Predigt auch nochmal mit mehr Kontext anschauen. Und zwar ist das Matthäus 5 und Vers 48. Da sagt Jesus Christus: Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow. Das ist ja jetzt zunächst mal ein ungeheurer Anspruch. Vollkommenheit, die sich an Gott orientiert und seiner Vollkommenheit. Ja, wie soll das denn gehen? Als ich ein ganz junger Prediger war, da traf ich einen Kollegen, der schon eine ganze Weile länger unterwegs war, und der gehörte zu einer Gemeinde, die so eine Art Heiligungsbewegung angehörten. Und er zitierte diesen Vers und sagte, das war sein Glaube: Es ist möglich, sündlos zu leben. Das hat Jesus für uns erkauft. Wir können ohne jede Sünde auskommen. Und er zitierte: Seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ein ungeheurer Anspruch. Und kann eine ganze Menge Druck machen. Und deswegen würde ich heute mal versuchen, das mit euch etwas ein bisschen zu ergründen. Denn auf der anderen Seite hören wir ja immer wieder, dass Leute sagen, auch die letzte Vollkommenheit gibt's nicht auf der Erde. Wir sagen, Irren ist menschlich. Und Martin Luther hat einmal gesagt, der Christ ist immer ein Sünder und ein Heiliger zugleich. Wie ist das mit der Vollkommenheit und wie ist das mit unserem Perfektionismus? Es gibt ja auch manche Menschen, die sehr darunter leiden, immer 110% alles haben zu müssen, aus einem Getriebensein heraus, aus so einem Perfektionismus heraus. Ich habe euch heute drei Thesen mitgebracht, auf die ich kurz eingehen möchte. So drei Aspekte der Vollkommenheit, der Perfektion in Bezug auf uns. Das Erste, worüber ich sprechen möchte, ist himmlische Vollkommenheit. Und ich möchte uns Mut machen, weil die Bibel uns Mut macht, zu glauben, dass wir die schon jetzt haben. Es gibt eine himmlische Vollkommenheit, die wir schon jetzt haben. Paulus sagt in Kolosser 1 und von Vers 21 bis 23, auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böses, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm. Voraussetzung ist, dass ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also hier sprechen wir über himmlische Vollkommenheit. Wir realisieren, Jesus hat am Kreuz alles getan, damit wir, wie eine andere Übersetzung sagt, heilig, tadellos und unverklagbar sind. So sieht uns Gott. Das ist unser Stand in Christus, heilig, tadellos und unverklagbar. Und unser Part, auch das sagt ja Paulus, was wir dazu geben können, ist zu glauben. Wenn wir im Glauben fest gegründet sind, also ohne jede Leistung, wenn wir uns nicht abbringen lassen, das ist so das Erste in unserem Leben mit Gott. Er hat uns vollkommen gemacht. Wir sind in Christus und Christus ist vollkommen und so sind wir es auch. Und wenn Gott uns sieht, dann sieht er nicht unsere Sünde, dann sieht er nicht unsere Irrtümer, unsere Fehler, sondern er sieht in erster Linie Jesus, er sieht diese Vollkommenheit in Christus. Das ist doch eine richtig, richtig gute Nachricht. Eine Vollkommenheit, die nicht schwer erarbeitet wird. Paulus sagt, Voraussetzung ist, im Glauben zu bleiben, im Glauben gegründet zu sein. Petrus sagt in seinem Brief im 1. Petrus, setzt aber eure Hoffnung voll auf die Gnade. Darum geht es. Ohne Werke, vollkommen gemacht durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben von Gott das Recht bekommen, ich benutze mal bewusst dieses Wort, das Recht bekommen, ohne Schuldgefühle und versöhnt mit Gott leben zu können, mal ganz egal, wie mein Leben gerade verläuft und was ich gerade richtig gut mache und was ich gerade überhaupt nicht auf die Reihe bringe. Das Recht, ohne Schuldgefühle versöhnt mit Gott zu leben, ganz unabhängig von deiner Tagesform. Im Johannesevangelium lesen wir in Kapitel 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gotteskindschaft ist eine Rechtsform. Es bringt dir eine Rechtssicherheit, dem, der glaubt. Jesus hat alles für uns getan. Und wenn wir glauben, wenn wir ihn aufnehmen, und das haben wir ja getan, gibt er uns das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es ist nicht was Wabbeliges, wo man sich fragen muss, wie ist es wohl heute oder wie ist es wohl morgen? Und reicht das alles, was ich diese Woche gemacht habe? Nein, du hast Rechtssicherheit. Er gab dir das Recht, im Griechischen heißt das Exousia, Vollmacht. Die Vollmacht und das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Wir brauchen nicht mehr zu den Göttern zu streben, wie viele Religionen das tun. Christus ist zu uns gekommen und hat uns heilig, tadellos und unverklagbar gemacht. Was für ein großartiges Evangelium. Im Alten Testament, da lesen wir die Geschichte von zwei Brüdern, nämlich Jakob und Esau. Und Jakob war der Zweitgeborene, Esau war der Zuerstgeborene. Und Esau hatte das Recht auf einen Segen vom Vater am Ende dessen Lebens. Ja, das ging immer auf den Erstgeborenen, dieser unfassbare Segen, den der Patriarch ihm dann gab. Aber Jakob war damit nicht einverstanden, er wollte auch gesegnet werden. Und so hat er dann Esaus Klamotten angezogen, hat voll auf Esau gemacht und der Vater konnte nicht mehr besonders gut sehen und kam zum Vater und sagte, segne mich. Und der alte Vater segnete ihn ganz so, als wäre er Esau. Ja, alles, was er für Esau empfand, den ganzen Segen, den er ihm schenken wollte, den legte er jetzt auf Jakob in dem Glauben, das sei Esau. Nun, das ist natürlich schon ethisch sehr grenzwertig gewesen, mit Lüge und Betrug. Unglaublich, dass Jakob dachte, man könnte Segen Gottes wirklich erklauen. Aber das ist noch ein anderer Punkt. Aber mich erinnert das an diese Rechtssicherheit, die wir haben. Wir ziehen auch die Klamotten unseres großen Bruders an, sein Name ist Jesus Christus. Und wir gehen in die Gegenwart Gottes und er segnet uns so, als wären wir Jesus. Weil wir in Jesus sind. Was für ein großartiges Evangelium. Also noch einmal, himmlische Vollkommenheit, ja, schon jetzt. Wegen dem, was Jesus getan hat, wegen unserem Glauben. Eine zweite Dimension, ich nenne sie mal irdische Vollkommenheit, noch nicht. Irdische Vollkommenheit, noch nicht. Und so sagt der gleiche Paulus im 2. Korinther 5 von Vers 1, das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand. Diese Bibelstelle hat ganz viel Ewigkeitssehnsucht. Und was Paulus hier sagt, ist ja nichts anderes, als dass das irdische Leben nicht vollkommen ist. Er spricht hier von unserem Körper, aber wir könnten ja über viele andere Aspekte noch sprechen. Er spricht davon, dass wir manchmal seufzen. Er spricht davon, dass unser Leben jetzt auf dieser Welt eben nicht vollkommen ist. Und vergleicht es mit einem Zelt. Ich weiß ja nicht, wer von euch im Sommer als Familie campen geht oder vielleicht sogar zelten geht. Das kann ja unglaublich schön sein. Das kann ja ein unglaublich schöner Urlaub werden, wenn das Wetter gut ist und so. Aber wenn mal so drei Regentage kommen hintereinander, so in der dritten Woche des Urlaubs, da kommt doch auf einmal die Sehnsucht, zu Hause zu sein. Und das ist ja das Bild, was Paulus hier gebraucht. So ein Zelt ist eine tolle Sache. Man kann eine tolle Zeit haben, aber zu Hause haben wir eine Wohnung. Wir haben viel mehr Platz. Wir haben Spülmaschine und wir haben Wäschetrockner und Waschmaschine. Und was haben wir nicht alles an Bequemlichkeiten, die wir in diesem Zelt nicht haben? Und was für ein schöner Vergleich. So im Zelt wird improvisiert. Da kriegen wir das irgendwie hin. Und zu Hause ist das doch alles viel stattlicher. Und das greift der Paulus hier auf. Wir zelten, und zwar in einer gefallenen Welt. Und Dinge wie Krankheit, Egoismus, Sünde, gemobbt werden, Versagen, all diese Dinge sind Teil dieser nicht vollkommenen Welt und mit denen haben wir es zu tun, jeden Tag unseres Lebens. Das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus ist rechtlich beendet. Er hat gerufen, es ist vollbracht. Diese himmlische Perfektion, Vollkommenheit ist uns zugesprochen. Aber nun glauben wir daran und sind damit unterwegs. Und so setzt sich das progressiv durch, weil Gott uns zu verändern weiß. Weil seine unfassbare Liebe unser Herz verändert. Und so setzt sich das mehr und mehr durch. Aber es bleibt ein Weg. Wir bleiben damit unterwegs. Das heißt, in diesem Sinne wird es Vollkommenheit erst geben, wenn Gottes neue Welt wirklich durchbricht hier auf dieser Erde. Ja, wir gehören schon jetzt zum Reich Gottes, zu Gottes neuer Welt. Aber Jesus wird wiederkommen und dann werden wir eine neue Behausung bekommen. All das Provisorische, ja, das wird wegfallen und wir werden Vollkommenheit erleben im Angesicht unseres Gottes. Aber noch ist es nicht so weit. Noch freuen wir uns und loben Jesus dafür, dass er uns diese himmlische Perfektion gegeben hat. Aber noch können wir krank werden. Du sagst, wir können auch geheilt werden. Ohne Frage. Ja, daran glaube ich. Aber wir können auch wieder krank werden. Ja, es ist und bleibt das Zelt. Das kann geflickt werden. Das kann, ne? Aber diese Behausung, dieses Vollkommene, das haben wir eben noch nicht. Und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist für jeden Christen, sich auch anzunehmen in seiner Fehlbarkeit. Ich glaube, hier gibt es vielleicht manchmal einen religiösen Perfektionismus, der uns nicht gut tut. Ja? Vielleicht folgst du Jesus nach und du lebst seit Jahren eigentlich mit dem Gefühl, von wenigen Tagen abgesehen, dass das alles nicht reicht. Dass du dir mehr Mühe geben müsstest, dass du mehr Bibel lesen müsstest oder dass du mehr beten müsstest oder solche Dinge, so dieses Gefühl, es reicht nicht. Und ich möchte dir heute im Namen unseres Herrn Jesus Christus Mut zusprechen und sagen, sei fest gegründet im Glauben, setz deine Hoffnung ganz auf die Gnade und sei auch realistisch. Wir leben in einer unvollkommenen, gefallenen Welt und das hat auch noch mit uns zu tun, denn auch wir sind in diesem irdischen Sinne nicht vollkommen. Wir müssen uns immer mal wieder entschuldigen gehen bei Leuten, die wir falsch behandelt haben. All das gehört dazu. Es ist so wichtig, uns anzunehmen in unserer Fehlbarkeit, in unseren Schwächen und in unserer Menschlichkeit. Irren ist nun mal menschlich. Und wer das nicht tut, wer hier perfektionistisch ist, der wird sich selbst eben immer wieder anklagen und sich selbst auch immer wieder verwerfen und ich möchte dir sagen, daraus entsteht kein besseres Verhalten. Die Selbstanklage ist nicht in der Lage, irgendwas in unserem Leben zu verbessern. Das geht alleine durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Pearl S. Buck, die große amerikanische Autorin und Literatur-Nobelpreisträgerin, sie sagte einmal, und ich finde es ein super Zitat, das Streben nach Vollkommenheit macht manchen Menschen vollkommen unerträglich. Das Streben nach Vollkommenheit macht manchen Menschen ganz unerträglich. Also geht es nicht nur um dich, der in dieser Perfektion, der das nicht hinkriegt, sondern es geht auch um deine Familie, es geht auch um deine Nachbarn, um deine Geschwister. Es macht uns unerträglich, wenn wir hier Perfektion haben und oder so perfektionistisch, möchte ich mal sagen, nicht aus der Gnade leben, uns nicht selber annehmen, eben als Teil einer gefallenen Schöpfung. Eine Sache, die uns dabei dolle hilft, damit umzugehen und klarzukommen, ist die Vorfreude auf den Himmel. Der Himmel darf für uns als Christen nicht nur ein Thema sein, über das wir mal sprechen bei einer Beerdigung, da wo wir Trost suchen und brauchen und ja auch zu Recht, sondern diese Freude auf das Ewige, das kommt, wie Paulus es hier ausgedrückt hat. Ja? Diese Behausung, die dann permanent ist, die dann vollkommen ist, die ist so wichtig und es befreit von zerstörerischem Perfektionismus. Je mehr wir den Himmel und die Ewigkeit auf der Rechnung haben, desto mehr können wir befreit werden von zerstörerischem Perfektionismus. Aber wer den Himmel nicht auf der Rechnung hat, der sucht eben verkrampft nach Perfektion und er sagt, man lebt doch nur einmal. Man lebt doch nur einmal. Ich brauche ein perfektes Leben. Ja? Ich muss in Australien gewesen sein. Ich muss den Amazonas runtergefahren sein. Ich muss dieses oder jenes erreicht haben, damit ich ein vollkommenes, ein perfektes Leben habe. Und so viele Leute, die sind so busy, alles irgendwie erlebt haben zu müssen und so schnell dieses Gefühl zu bekommen, dass man was verpasst hat. Man lebt doch nur einmal. Schätzelein, ja, wir leben nur einmal, aber für immer. Und das dürfen wir auf der Rechnung haben, ja, dass Gott die Ewigkeit in uns hineingelegt hat und dass dieses Zelt irgendwann abgebrochen wird und dass das Perfekte kommt. Und wisst ihr, kein Mensch wird einmal in Ewigkeit sitzen und sagen, jo, ist ja ganz schön hier mit den Engeln und Lobpreis und so, ne, aber ach Mensch, auf Erden, ich wäre doch gerne verheiratet gewesen. Es ist doch sehr, sehr doof für mich, dass das nicht geklappt hat, dass das nie geklappt hat. Und keiner wird dort sitzen und irgendwelche Regrets haben, sondern wir alle werden diese Perfektion und Vollkommenheit erleben. Jede Träne wird abgewischt und alles wird ganz wunderbar. Und darauf dürfen wir uns freuen. Nicht nur bei Beerdigungen. Das ist Teil unseres Glaubenslebens, diese Gewissheit. Jesus kommt wieder. Wir werden bei ihm sein durch alle Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch. Und wir müssen auch auf Erden nicht alles erlebt haben. Es gibt Trost. Jede Freude der Erde, alles Wunderschöne, was es hier gibt in dieser gefallenen Welt, kann letztlich nur ein Vorgeschmack sein auf die Freuden des Himmels. Und wir werden nichts verpassen. Wie schön ist das denn? Trost und Sehnsucht, unser endgültiges Zuhause, das bringt es uns. Trost und Sehnsucht. Dietrich Bonhoeffer, ich weiß, in letzter Zeit habe ich viel Bonhoeffer zitiert. Ich habe gerade wieder so eine Bonhoeffer-Phase, mag ihn so gerne. Er schrieb einen Text, etwas Lyrik, und zwar im KZ, was er so nachts hörte, was da so passierte. Und in einem Vers sagt er, ich höre Seufzen und schwaches Atmen der Greise, die sich im Stillen bereiten zur großen Reise. Sie sahen Recht und Unrecht kommen und gehen. Nun wollen sie Unvergängliches, Ewiges sehen. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, dass wir Unvergängliches und Ewiges sehen wollen und dürfen. Also himmlische Vollkommenheit schon jetzt, irdische Vollkommenheit noch nicht. Aber ich habe noch einen dritten Aspekt. Auf eine andere Art und Weise, die ich gerne mit euch kurz betrachten möchte, gibt es auch irdische Vollkommenheit schon jetzt. Ja, aber Uwe, du hast doch gerade gesagt, ja, ich weiß, ist schon richtig. Irdische Vollkommenheit noch nicht. Gefallene Welt, ja, noch in diesem Zelt, in dem Sinne. Aber in einem anderen Sinne glaube ich sehr wohl, und ich finde, das ist nochmal was richtig Geniales, dass es auch eine irdische Vollkommenheit schon jetzt geben kann, nach der wir uns ausstrecken können, ohne dabei auszubrennen oder in große Schuldkrisen zu geraten. Ich rede von einer Vollkommenheit in den Augen Gottes, die nicht aufgrund unserer Resultate sind, dass wir alles richtig gemacht haben und alles steht super da und Gott sieht das und sagt, boah, das ist vollkommen. Nein, es ist eine irdische Vollkommenheit, wo nicht die Resultate zählen, sondern die Motive. Hochinteressanter Gedanke. Für uns als Kinder Gottes, der uns himmlisch vollkommen gemacht hat in Christus, Gott schaut auf uns und unseren Lebenswandel und viel mehr als das, was wir geschaffen haben oder was wir getan haben oder was funktioniert hat, fragt Gott nach unseren Motiven. Das ist ihm viel wichtiger. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 4, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wow. Wir Menschen können gegenseitig nicht die Herzen prüfen. Wir müssen gucken, was der andere tut und daraus können wir ableiten, was ist seine Gesinnung, wie ist er drauf und so weiter. Bei Gott ist das ganz anders. Wir dürfen viel für Gott tun, wir dürfen mit Jesus unterwegs sein, wir dürfen Gemeinde bauen, Reich Gottes bauen, wir können all diese Dinge tun und das ist groß und wunderbar. Aber wir dürfen auch wissen, dass das, was Gott besonders daran gefällt, ist unser Herz. Und warum wir etwas tun. Unsere Motivation, die macht uns auf eine göttliche Art und Weise auch irdisch in den Augen Gottes vollkommen. Durch die Prioritäten und Haltungen, die wir einnehmen, werden wir in Gottes Augen vollkommen. Stell dir vor, ein Spaziergänger geht durch den Wald und findet einen schwer verletzten Menschen. Und kniet sich neben ihn und dieser Mensch blutet und er versucht irgendwie Erste Hilfe zu machen, nur er kann nicht gut Erste Hilfe machen. Er hat so einen Kurs nie gemacht, er hat mal was darüber gelesen und so und er kämpft jetzt um das Leben dieses Menschen und er besudelt seine Kleidung mit dessen Blut und er kniet dort in diesem Dreck und sollte dieser Mensch versterben, weil er nicht besser wusste, wie Erste Hilfe geht, so wäre er doch in den Augen Gottes vollkommen. Er hat sein Bestes gegeben. Er hat sich mit Blut beschmiert und mit Dreck. Er hat alles gegeben. Er hat gekämpft für seinen Menschenbruder. Und Gott schaut in das Herz. Und für Gott war es eine vollkommene Tat aufgrund der Motive. Das finde ich richtig bärenstark. Himmlisch vollkommen, schon jetzt in Christus. Irdisch vollkommen, nein, noch nicht. Das ist noch alles ist noch provisorisch. Und dann auf einmal doch, weil Gott in unsere Herzen schaut und unsere Herzen beurteilt. Ich möchte euch noch zwei Dinge sagen in diesem Kontext, was irdische Vollkommenheit ist und welche Dinge Gott in unserem Herzen ganz besonders sucht. Und da fallen mir zwei ein, die die Bibel auch in dieser Art und Weise nennt. Das erste ist Strebsamkeit. Gott liebt es, wenn wir strebsam sind, wenn wir Ziele haben und wenn wir sie angehen, so richtig von ganzem Herzen. Paulus sagt in Philipper 3 von Vers 13, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Noch nicht perfekt, ich hab's noch nicht. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu. Und jetzt kommt's. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Wie schön ist das denn? So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Ja, es gibt keine irdische Vollkommenheit in unseren Taten und das haben wir verstanden. Aber Paulus sagt, dass die, die so leben, die darauf bedacht sind, die diese innere Haltung haben, weiterzukommen mit Gott und weiterzukommen mit dem Reich Gottes, strebsam sind, sind in dieser Weise vollkommen. Paulus sagt, ich habe es noch nicht, aber bin vollkommen durch die Gesinnung der Strebsamkeit. Das macht mich sehr, sehr dankbar und das macht mir ganz viel Mut, auch heute mal so in mein Herz zu schauen, was ist da an Strebsamkeit für das Reich Gottes? Es macht uns vollkommen in den Augen Gottes. Wir können uns annehmen. Und besser als in unseren Komplexen zu versinken und in Schuldgefühlen und schlechtem Gewissen, ich sage es immer wieder gerne, Schuldgefühle und schlechtes Gewissen haben noch niemals einen besseren Menschen hervorgebracht. Das können wir uns sparen, uns ist vergeben in Christus und unsere ganze Energie dafür einsetzen, strebsam zu sein und mit ihm unterwegs zu sein und nach vorne zu kommen. Und jeder Einzelne darf sich heute auch jetzt in dieser Predigt fragen, was wäre mal dran, wirklich hinter mir zu lassen? Dinge der Vergangenheit oder Sachen, die nicht gut gelaufen sind oder Dinge, die mich noch so sehr beschäftigen. Wo kann ich heute vielleicht auch im Gebet sagen, Herr, hilf mir, das einfach mal loszulassen? Und das Zweite, was ist mein Ziel? Wohin bin ich unterwegs? Was möchte Gott mit mir tun? Wie kann ich mit ihm sein Reich bauen in dieser Welt? Das wollen wir uns heute fragen in dieser Predigt. Manchmal sind wir so beschäftigt mit Dingen der Vergangenheit, dass wir keine Chance und keine Kraft mehr haben, strebsam nach vorne zu gehen. Und das ist so wichtig, darüber nachzudenken. Was kann ich hinter mir lassen? Und was ist eigentlich mein nächstes Ziel? Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit und ich weiß, ganz viele Eltern putzen jetzt dolle das Haus. Das ist so Tradition, bevor Weihnachten kommt und es wird geputzt und geschrubbt und dekoriert und ganz, ganz viel Arbeit gemacht. Und da ist nichts gegen einzuwenden, wenn wir uns darin wohlfühlen. Das ist ja alles ganz wunderschön. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Verhältnismäßigkeit bewahren. Wenn wir zum Beispiel so viel machen, dass wir für unsere Kinder kaum noch Zeit haben, in dieser Adventszeit mal zu spielen, schöne Dinge zu machen, es unvergesslich zu machen. Ich bezweifle, dass deine Kinder irgendwann als Erwachsene sagen werden, in meinem Elternhaus, mein Vater, meine Mutter, Mensch, die haben Weihnachten immer so dolle geputzt, das hat mir die Welt bedeutet. Nein, natürlich nicht. Ja, sondern wenn wir Zeit mit ihnen verbringen, wenn wir spielen, heißt ja nicht, dass wir nicht was tun können, aber es heißt, wir müssen unser Auge da ein bisschen auf unsere innere Haltung haben, werden wir perfektionistisch an Stellen, wo wir eigentlich überhaupt nicht gewinnen können? Es gibt ja diese 80-20-Regel. Das ist die These, nämlich, dass mit 20% des Aufwandes kriegst du 80% Resultate. Willst du aber 100% Resultate, musst du nochmal 80% Aufwendung hinzugeben. Und vielleicht gibt es ja auch ein, zwei Themen in unserem Leben, wo wir sagen, ja, ich will die 100%. Ja, und ich gebe die 80% obendrauf, um die 100% zu bekommen. Aber das kann ja nicht bei jedem Thema sein. Ich glaube, hier und da können wir etwas entspannen. Die Vollkommenheit, die Gott jetzt in uns sucht, über die er sich freut, sind unsere Einstellungen und sind unsere Herzen. Das, was wir für ihn tun in seinem Reich. Und da ist eine ganz wichtige Frage, was ist eigentlich meine Berufung? Ja. Jesus Nachfolger heißt ja nicht, dass ich irgendwie versuche, möglichst viel Gutes auf die Reihe zu kriegen, sondern es gibt ja eine Berufung. Und sich darauf zu konzentrieren, ja, die Frage, wonach streben, was sind meine Ziele, das wäre eine sehr gute Antwort, in meiner Berufung weiterzukommen. Und du erkennst eine Berufung ja meistens daran, dass es Dinge sind, die dir liegen, wo Gott dich schon für geschaffen hat, Dinge, die er in dich hineingelegt hat. Albert Einstein hat mal gesagt, jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch nach seiner Fähigkeit beurteilst, einen Baum hochzusteigen, wird er sein ganzes Leben lang glauben, er sei dumm. Und das ist so traurig, wenn Leute alle möglichen Erwartungen an sich haben, die vielleicht Gott gar nicht an dir hat. Es ist so schön, dich da ergänzen zu lassen, wo du schwach bist, und strebsam zu sein, da wo du berufen bist, da wo du Gaben hast. Dann holst du das Maximale raus. Das ist in Gottes Augen vollkommen. Stell dir ein kleines Baby vor. Heiligabend, die Familie feiert, ein kleines Baby ist da. Es ist alles so feierlich. Und was macht das kleine Baby? Es kackt in die Windel und kotzt den Papa voll. Und was sagen wir? Och, wie süß. Dieses kleine Baby ist und bleibt vollkommen, trotz dieser, ich werde die Worte mal nicht wiederholen, trotz dieser Angelegenheit. Ja. Es ist ein vollkommenes Baby in dem Stadium, wo es jetzt ist. Das ist so zu erwarten. Mit diesem Kind stimmt alles. Es ist vollkommen, ganz egal, wie der Papa jetzt gerade aussieht. Das ist das eine, was uns in Gottes Augen sehr vollkommen macht, Strebsamkeit. Und das Zweite, und das habt ihr euch vielleicht schon gedacht, ohne das geht's nicht, es ist die Liebe. Und der Predigttext, mit dem wir begonnen haben, seid vollkommen, wisst ihr? Ich möchte nochmal einen kleinen Kontext dazu schaffen, in welchem Kontext Jesus das gesagt hat. In Matthäus 5 von Vers 44, ich fasse mal so zusammen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Egal, was wir auf die Kette kriegen oder was nicht. Liebe macht uns vollkommen in den Augen Gottes. Und in diesem Kontext hat Jesus das gesagt. Wenn wir lieben, sogar unsere Feinde lieben, unsere Nachbarn lieben, auch schwierige Menschen lieben, ja, das ist eine Art von Vollkommenheit, über die Gott sich freut, die wir auch jetzt hier auf dieser Erde schon erleben dürfen. Thomas von Aquin, ein Dominikanermönch im 13. Jahrhundert, der sagte einmal, die Vollendung des Menschen besteht in der Liebe, welche den Menschen mit Gott verbindet. Wow. Die Vollendung des Menschen, wir reden über Vollkommenheit, über Perfektion. Die Vollendung des Menschen besteht in der Liebe, welche den Menschen mit Gott verbindet. Gott ist Liebe. Das ist seine Natur. Er ist nicht so sehr, wie er Liebe ist. Alles andere, was er ist, entsteht aus dieser Liebe heraus. Und da, wo wir lieben, da werden wir vollkommen in den Augen Gottes. Auch wenn das, was wir tun aus Liebe, manches Mal das Falsche ist. Ja? Aber die Motive, sie zählen. Das finde ich so toll. Noch zwei Bibelstellen, über die wir nachdenken können, die das noch untermauern. Und dann wollen wir miteinander beten. In 1. Johannes 2, Vers 10, da heißt es, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist an ihm. dann ist er vollkommen. Wenn nichts Anstößiges an ihm ist, dann ist er vollkommen. Warum? Weil er alles richtig gemacht hat in Vollkommenheit? Nein, das ist die irdische Vollkommenheit, die es so noch nicht gibt. Aber weil er das Richtige gewollt hat. Weil sein Herz gefüllt ist mit der Liebe Gottes und er deshalb Menschen dienen will. Und nichts Anstößiges ist an ihm. Toll. Und ein letzter Vers, Kolosser 3, Vers 14, sagt eigentlich das Gleiche. Hier sagt Paulus, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Wie schön ist das denn? Und so wünsche ich euch allen in diesen Adventstagen und vor diesem Weihnachtsfest, darüber mit Jesus zu reden, über Vollkommenheit, darüber, welche Chancen er uns gibt, darüber, wie sehr er sich über uns freut. Himmlische Vollkommenheit schon jetzt in Jesus. Irdische Vollkommenheit noch nicht. Nimm dich darin an. Es kann nicht alles klappen. Es gibt Rückschläge. Es gibt Dinge, die uns nicht gefallen. Das gehört dazu. Noch zelten wir. Aber drittens, eine irdische Vollkommenheit, die aufgrund der Motive zustande kommt, dass Gott uns segnet. Er freut sich, wenn er Liebe sieht in unseren Herzen. Er freut sich, wenn er strebt, wenn er sieht, wie seine Jünger strebsam nach vorne gehen, Dinge lernen und ihre Berufung leben. In diesen Dingen sind wir vollkommen in den Augen Gottes. Das macht mir ganz, ganz viel Mut. Amen.